ARD.
Am Sonntag um Punkt 18 Uhr heißt es in der ARD, und das ist die Prognose von Infratest DiMa. Dann wissen wir, worauf es hinauslaufen könnte bei dieser Bundestagswahl. Was passiert da an so einem Wahlsonntag? Gibt es ungeschriebene Gesetze? Und wann bekommen die Parteien eigentlich die Infos? Hier ist Berlin Code, euer Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ich bin Linda Zervakis und wir bereiten uns hier zusammen auf die Wahl vor, die Deutschland verändern könnte. Was lernen wir aus diesem Wahlkampf? Warum stehen die Parteien genau da, wo sie gerade stehen? Wie war das nochmal mit Erst- und Zweitstimme? Und kann man eigentlich taktisch wählen? Ihr seht, es gibt wieder viel zu besprechen. Und das tue ich heute mit zwei tollen Kollegen, Lissy Kaufmann und Torben Ostermann aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Beide sind richtig nah dran an den Spitzen der Berliner Politik. Lissy hat gerade noch ein langes Interview mit Christian Lindner von der FDP geführt. Und Torben saß dem Bundeskanzler gegenüber und konnte ihn für den ARD-Hörfunk interviewen. Hallo ihr beiden.
Hallo Linda.
Hallo.
So, lasst uns mal auf Sonntag 18 Uhr blicken. Ja, das ist ja so ein Stück weit deutsches Bundestagswahlritual, wenn man so sagen mag. Wenn am Sonntag in der ARD um Punkt 18 Uhr die ersten Zahlen verkündet werden. Und dann müssen die Parteien ja relativ schnell darauf reagieren. Wie geht das?
Tja, es ist wirklich ein relativ festes Ritual und ehrlich gesagt auch eins, auf das ich mich mehr freue als auf Weihnachten. Das ist sehr, sehr spannend. Ich gucke da immer sehr genau hin und freue mich dann auch auf das, was passiert. Und es ist tatsächlich so, dass die Parteien schon etwas früher informiert werden, also vor 18 Uhr. Um 18 Uhr machen ja die Wahllokale zu, deswegen gibt es auch vorher öffentlich keine Zahlen. Aber die Parteien bekommen im Laufe des Tages schon mal so Hinweise, so eine grobe Richtung, in die es gehen könnte, und dann um 16 Uhr, ja, eine Prognose. Also das ist dann schon relativ belastbar. Das ist dann ja auch das, was wir um 18 Uhr sehen. Und dann können sich die Parteien und vor allem die Spitzen der Parteien schon mal so ein bisschen drauf vorbereiten, einstellen, was sie dann auch sagen werden, wenn sie dann ja kurz nach 18 Uhr dann vor die Kameras treten.
Boah, das ist natürlich aber auch ein bisschen heftig, wenn man sich das so vorstellt, wenn du weißt, dass dein Ergebnis nicht so gut ist und hast 2 Stunden Zeit, dein Gesicht wieder so hinzubekommen, dass du einigermaßen glücklich in die Kamera schaust, dann um 18 Uhr. Also die wissen vorher Bescheid, und wie verbringt man so einen Wahlsonntag, wenn man Olaf Scholz oder Friedrich Merz ist?
Also natürlich werden die den Tag nutzen, um nochmal auch Wahlkampf zu machen. Social Media Termine zum Beispiel gibt es da. Ich weiß von Christian Lindner, vom Spitzenkandidaten der FDP, dass er das geplant hat. Man kennt es auch aus früheren Jahren, dass die natürlich sich fotografieren lassen, wenn sie zur Wahlurne gehen, wenn sie also wählen am Vormittag. Christian Lindner hat schon per Briefwahl gewählt, der wird es also nicht mehr machen, der lässt sich diese Chance entgehen. Aber viel Zeit auch an diesem Tag, um jetzt nochmal richtig durchzuatmen vor dem großen Sturm, bleibt eigentlich gar nicht, weil die dann am Nachmittag wirklich in den Parteizentralen sitzen werden und sich da besprechen werden. Und nämlich genau mit Blick auf diese Zahlen, die dann da kommen und wie man darauf reagiert. Und gerade bei Parteien, wo es knapp werden könnte, also die FDP ist sich ja überhaupt nicht sicher, ob sie jetzt in den Bundestag reinkommt oder nicht, ob sie die 5%-Hürde schafft oder nicht. Da muss man ja fast schon zweigleisig fahren. Also da muss man sich überlegen, wie reagiert man in diesem oder in jenem Fall.
Ja, und dann ist es natürlich so, dass die ja auch an unterschiedlichen Orten wählen, je nachdem, wo ihr Wahlkreis ist. Olaf Scholz hat das Glück, vielleicht zumindest geografisch, dass er relativ nah dran an Berlin wohnt, nämlich in Potsdam. Und da ist es dann natürlich durchaus möglich, dass er dann vormittags irgendwie wählen geht, sich da nochmal begleiten lässt und dann in Ruhe in die Parteizentrale, ins Willy-Brandt-Haus fahren kann und dann eben wartet auf das, ja, möglicherweise nicht so gute Ergebnis. Am Abend.
Gibt es denn eigentlich auch so ungeschriebene Gesetze oder Rituale nach 18 Uhr?
Ja, es gibt so Regeln, die sich ja die Parteien vielleicht irgendwie ein Stück weit auch selber gegeben haben. Also es ist häufig so, nicht immer, weil es ja eben keine Gesetze sind, sondern nur so, ja, Verhaltensweisen vielleicht, dass die Generalsekretäre oft zuerst vor die Kameras treten, auch sehr schnell. Die Generalsekretäre sind ja in den meisten Parteien so die Wahlkampfmanager, auch die so die Attacken fahren. Also das sind so die, ja, wie soll man sagen, Kampfhunde ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die auf jeden Fall für Stimmung sorgen und die eben den Wahlkampf auch ein Stück weit verantworten und dementsprechend da als erstes dann sich auch zu Wort melden.
Ja, und dann gibt es natürlich die ganzen stellvertretenden Parteichefs, Fraktionschefs, also Gesichter, die man einfach kennt, aber die noch nicht die Spitzenkandidaten und Kanzlerkandidaten sind. Die warten nämlich meistens erstmal noch. Und was man dann auch so als Ritual eigentlich immer erlebt, ist, dass Verliererparteien, die wirklich schlecht abgeschnitten haben, zumindest in der Prognose, so Sätze sagen wie, es wird noch ein langer Abend, wir müssen den weiteren Verlauf erstmal abwarten, noch ist nichts endgültig. Und dann aber auch der Dank natürlich an die Wähler, die das Vertrauen ausgesprochen haben. Also das sind wirklich Floskeln, auf die kann man eigentlich, da kann man richtig kann man Bingo spielen ja, ja. an dem Abend. Das wird auf jeden Fall fallen, ja.
Aber was ja auch mal total spannend ist, irgendwann treten ja diese ganzen Spitzenpolitiker auch vor die Presse. Und wie wird dann eigentlich verhindert, dass alle zur gleichen Zeit auftreten? Das wäre ja fatal.
Das stimmt, es gibt ein natürliches Interesse, dass das nicht passiert, weil natürlich jeder dann auch stattfinden möchte, also vor allem die, die mit einem guten Ergebnis abgeschnitten haben. Dementsprechend ist es eigentlich so die Regel, dass die Partei, die die Wahl gewonnen hat, dass die als erstes dann auch die Bühne bekommt und sich zu Wort meldet. Es gibt manchmal die Fälle, dass auch Kandidaten oder Politiker gleichzeitig auftreten. Dann wird halt das eine von den Fernsehstationen, von den Fernsehsendern aufgezeichnet und unmittelbar dann nach dem nächsten gesendet. Einfach, dass für die Zuschauer das zumindest alles nachvollziehbar ist und dass man nichts verpasst, niemanden verpasst und alles irgendwie mitbekommt.
Ihr habt es ja gerade schon erwähnt, also die Generalsekretäre sind erst da und ja, so ungefähr gegen 6:30, also 18:30, kommen dann ja meistens die Spitzenkandidaten. Warum erst dann? Warum so spät?
Ja, es ist nicht immer genau 18:30, manchmal auch ein bisschen später und das hängt davon ab, wann die erste Hochrechnung kommt, weil die Spitzenkandidaten und die Kanzlerkandidaten erstmal abwarten wollen, was die Hochrechnungen ergeben. Weil das Erste, was wir hören, die Prognosen, das sind ja nur Nachwahlbefragungen. Das heißt, es ist nur eine Prognose. Das ist, kann sich auch nochmal wirklich verändern. Und auch gerade, wenn es knapp ist, ne, wenn es darum geht, in diesem Fall ist eigentlich relativ sicher, wer Vorreiter sein wird, ne, dass die Union das schaffen wird. Aber bei anderen Parteien, wie jetzt auch der FDP, wo es knapp ist, ne, da will man sich natürlich zurückhalten und nicht gleich irgendwelchen Interpretationsspielraum lassen, wie man da jetzt das Ergebnis interpretiert, sondern da will man erstmal wirklich auf die Hochrechnung warten. Und deswegen dauert das immer ein bisschen, bis dann wirklich die Spitzenkandidaten nach vorn gehen.
Wart ihr eigentlich schon mal in der Vergangenheit auf solchen Wahlpartys? Und wie ist es dann, wenn man merkt, Mensch, die Partei hat jetzt nicht so abgeschnitten, wie sich das eigentlich vorgestellt hat? Wie geht man dann um, wenn man weiß, dass die eigentlich überhaupt gar keinen Bock haben, jetzt zu sprechen?
Wenn das Ergebnis nicht so ist, wie man sich das gewünscht hat, dann ist die Stimmung auch auf so einer Wahlparty einfach mies. Dann gehen relativ zeitig auch die Ersten, dann gibt es vielleicht ein paar besonders Tapfere, die vorne stehen und gequält lachen und sich natürlich auch bei denen bedanken, die sie gewählt haben. So viel Respekt sozusagen auch vor der eigenen Anhängerschaft, den gibt es dann schon, aber das muss man sich wie... Das kann man sich wirklich so vorstellen wie vielleicht auch bei einer Party mit Freunden, wenn da irgendwie eine super schlechte Nachricht reinkommt, dann ist die Stimmung einfach im Keller.
Ja, oder weißt du, wie wahrscheinlich wie so ein Reporter nach einem verlorenen Fußballspiel, wenn du den Trainer befragen musst, ne? Oder?
Ja, so ungefähr. Dann bleibt es auch meistens bei Floskeln.
Und die Fragen sind ja auch oft ähnlich. Woran lag's? Genau. Wieso ist es so schlecht gelaufen?
Okay, wie erfährt eigentlich ein Wahlkreiskandidat, ob er gewonnen hat?
Ja, das kann sehr, sehr spannend werden. Also manche wissen ja schon ungefähr vorher, je nachdem, wie viel Prozent die Partei hat, ob sie es dann schaffen oder nicht. Ne? Also dann haben die gar nicht mehr so viel Interpretationsspielraum und das ist relativ sicher. Es sind die Wahlleiter, die die Informationen weitergeben. Die Parteien erfahren natürlich davon und die Parteien informieren dann auch die Kandidaten. Manchmal erfahren die das auch direkt. Und mir hat mal eine FDP-Abgeordnete erzählt, die nach der letzten Wahl relativ sicher war. Also eigentlich mehr als relativ. Die war wirklich überzeugt, dass sie nicht reinkommt, selbst wenn die FDP gut abschneidet. Aber dann hat die FDP so gut abgeschnitten, dass sie wirklich am nächsten Morgen diesen Anruf bekam, du bist jetzt Bundestagsabgeordnete und sich dann ratzfatz so ein Zugticket kaufen musste, nach Berlin fahren musste und deren Leben sich total umgekrempelt hat. Die hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Also das kann schon sehr, sehr spannend werden für manche.
Okay, also so ist es dann auch wahrscheinlich für viele, ne, die dann erfahren, so jetzt bist du gewählter Bundestagsabgeordneter. Das kann dann einen Umzug bedeuten und ein komplett neues Leben eigentlich, ne?
Total. Also da ändert sich das Leben sehr schlagartig. Im Grunde muss man sehr schnell nach Berlin fahren. Dann kommt nämlich relativ schnell diese neue Gruppe auch zusammen, also die neue Fraktion. Dann lernt man seine Mitstreiter kennen dann für die nächsten Jahre. Dann braucht man aber auch so ganz banale Dinge, Zugänge zu Computern, Schlüssel. Dann muss man sich das Büro organisieren. Man braucht ja dann auch Mitarbeitende, Büroleitung. Also das ist dann erstmal eine Menge Orga für den Anfang. Und das sagen eigentlich alle, die neu in den Bundestag kommen, dass sie erstmal so dermaßen orientierungslos durch diese ganzen Gebäude rennen und überhaupt nicht wissen, wo oben und unten ist. Also das hat schon auch was sehr, sehr, ja, fast Einschüchterndes. Also dann wirklich Teil zu sein von dieser großen Maschine. und sich dazu behaupten und sich überhaupt erstmal zu strukturieren.
Das ist so ein bisschen wie der erste Tag an der Uni, wo man überwältigt wird, mit was man alles organisieren muss. Nur, dass man halt auch noch in der Öffentlichkeit steht, Interviews geben muss und ja, das nach außen verkaufen muss, als dass man genau weiß, was man da tut.
Ja, aber abgefahren, darüber macht man sich natürlich nie so Gedanken, ne? Wir haben tatsächlich noch eine spannende Hörerfrage von Ellen zum taktischen Wählen. Hören wir mal rein.
Moin Linda, hier ist Ellen aus Lüneburg. Ich habe so viele Fragezeichen in meinem Kopf wie nie zuvor vor einer Wahl und bin tatsächlich das erste Mal jetzt so richtig in der Bedrulle. Und meine Frage wäre, macht taktisches Wählen Sinn? Wie geht man an taktisches Wählen ran? Weil ich mich überhaupt nicht traue, das zu wählen, was ich immer gewählt habe. Und wem spielt das zu? Spielt das der AfD zu? Und na klar, es kursieren natürlich überall irgendwelche Informationen. Ja, dann musst du so und so wählen, dann musst du die wählen, damit möglichst viele Parteien da reinkommen. Also das wäre so eine Frage, wenn ihr dazu nochmal irgendwie was sagen könntet oder das nochmal so ein bisschen aufschlüsseln könntet, das wäre fantastisch.
Tja, dazu muss man erstmal genau verstehen, was ist eigentlich taktisches Wählen, ne? Wie kann man denn taktisch wählen? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder bedeutet das, ich wähle etwas, wofür eigentlich mein Herz gar nicht schlägt, aber ich tue es, weil ich hoffe, dass ein bestimmtes Ergebnis dann rauskommt, das vielleicht eine Koalition hervorbringt, die mir eher liegt. Oder es könnte auch bedeuten, ich splitte, also ich teile auf zwischen der Erst- und der Zweitstimme und wähle da unterschiedliche Parteien. Wenn es darum geht, ich wähle was, was eigentlich nicht mein Parteienfavorit ist. Was könnte das zum Beispiel sein? Ne? Also ein SPD-Wähler, der jetzt sagt, die SPD wird ziemlich sicher nicht den Kanzler stellen, will ich aber vielleicht die demokratische Mitte stärken gegen ganz rechts, gegen die AfD. Stärke ich die CDU dadurch? Wähle ich vielleicht dann lieber die CDU, um sie stärker zu machen? Das könnte eine Option sein. Oder jemand, der sagt, der eigentlich CDU-Wähler ist und sagt, am liebsten wäre mir eine schwarz-gelbe Koalition und ich möchte es noch irgendwie schaffen, dass die FDP reinkommt, also wähle ich jetzt die FDP. Das könnten ja mögliche Szenarien sein. Das eine ist natürlich ne, wahrscheinlicher als das andere, also dass die CDU die Wahl gewinnt, ist relativ wahrscheinlicher als die FDP, dass die es in den Bundestag schafft. Es ist am Ende eine persönliche Entscheidung. Ne? Also man kann da gar nicht den großen Ratschlag geben, wie man da am besten mit umgeht. Man kann natürlich total daneben liegen und dann ist die Stimme so ein bisschen verloren. Oder man kann da auch viel Glück haben und hat dann hinterher das Gefühl, ich habe da jetzt wirklich mit meiner Stimme zu was beigetragen. Das sind persönliche Entscheidungen, die jeder für sich treffen muss.
Und man kann halt auch nur eher für sich taktisch wählen. Man weiß ja nicht, welche Taktik alle anderen verfolgen. Das heißt, die eigene Taktik, wenn die nicht irgendwie zusammenpasst mit der Taktik ja, vieler anderer, dann ist es vielleicht auch gar nicht taktisch so sinnvoll, sich für das eine oder andere zu entscheiden. Es gibt so Beispiele, die Linke zum Beispiel, die ja sehr stark dazu aufruft, in bestimmten Wahlkreisen ihre Kandidaten zu unterstützen, weil es so ist, wenn man in drei Wahlkreisen die Mehrheit der Stimmen bekommt, also diesen Wahlkreis gewinnt, dann kann man in Fraktionsstärke, also mit viel mehr Personen, als es eigentlich diese drei Wahlkreise hergeben, kann man in den Bundestag einziehen. Aber das sind so, ja, wirklich so schon Finessen sozusagen dieses neuen Wahlrechts, das wir jetzt in Deutschland haben. Also ich würde mich, glaube ich, auch einfach dafür entscheiden, was mir am nächsten steht und da nicht allzu viel Hirnschmalz auf irgendeine Taktik zu verschwenden.
Aber wenn wir jetzt schon einmal dabei sind, dann tatsächlich nochmal ganz kurz gefragt, wie war das nochmal mit Erst- und Zweitstimme? Weil wenn wir jetzt die ganze Zeit vom taktischen Wählen sprechen, dann wäre es doch wahrscheinlich sinnvoll, angenommen, ich möchte, dass auf jeden Fall die CDU weiterkommt, dass es doch dann jetzt mit diesem neuen Wahlrecht besser ist, Erst- und Zweitstimme für die CDU abzugeben, als Beispiel, oder?
Also tatsächlich ist dieses Stimmensplitten, also Aufteilen Erst- und Zweitstimme, nicht mehr so relevant, wie es noch im alten Wahlrecht war, weil es einfach nur noch auf die Zweitstimme hauptsächlich ankommt. Also es geht, die Sitzverteilung geht nach der Zweitstimme, nach der Partei, die ich wähle. Die Erststimme macht nur dann Sinn, wenn es kleine Parteien gibt, die vielleicht keine große Chance haben, mit der Zweitstimme ins Parlament zu kommen, aber in bestimmten Wahlkreisen einen Direktkandidaten gewinnen könnten. Also Aktion Silberlocke der Linken. Immer die Linke ist jetzt auch mit Sachen Zweitstimmen steht relativ gut da, aber so sah es ja sehr lange nicht aus. Und da war eben das Ziel, mit drei Direktkandidaten es dann doch ins Parlament zu schaffen. Und da, wenn man sozusagen die unterstützen möchte in diesen Wahlkreisen, macht das natürlich Sinn. Aber dann gibt es Wahlkreise, wo ein linker Kandidat überhaupt keine Chance hat, reinzukommen. Und da ist natürlich, macht dann auch das Stimmensplitten eigentlich wenig Sinn.
Okay, und wenn wir aber jetzt schon hier in unserem großen Infokasten sind, dann noch eine letzte Frage, weil ihr habt das neue Wahlrecht angesprochen. Ich habe gelesen, dass nach der Wahl als erstes Handwerker in den Bundestag einziehen werden, um Stühle abzubauen. Weil das Problem ja bei der letzten Bundestagswahl war, man wusste nicht mehr, es werden immer mehr Bundestagsabgeordnete und das sollte jetzt durch das neue Wahlrecht verhindert werden. Es gibt nur noch eine bestimmte Anzahl. Also ganz kurz, um jetzt hier nicht den Nerdy Talk zu machen. Was ändert sich durch das neue Wahlrecht?
Es sind ungefähr 100 Abgeordnete weniger im nächsten Parlament. 680 Abgeordnete wird es im nächsten Bundestag geben und da ist eben auch die Deckelung. Es gab große Diskussionen, du hast es angesprochen, Linda, der Bundestag wird immer größer, dann wurden so Vergleiche gemacht, die USA haben ein kleineres Parlament als Deutschland, selbst China, dieses riesige Land, hat ein kleineres Parlament und so weiter. Also da wurde sehr viel drüber gestritten. Wie immer dann allerdings in solchen Auseinandersetzungen, als es denn konkret wurde, also als dann wirklich an das Wahlrecht recht rangegangen wurde und dann bei dem einen oder anderen klar wurde, das könnte natürlich dann am Ende auch mich oder meine Partei sehr stark betreffen, dann gab es sehr, sehr hitzige Diskussionen. Am Ende hat man sich dann eben verständigt auf dieses Modell, in dem wir jetzt wählen, was eben heißt, dass der Bundestag deutlich kleiner wird und dadurch natürlich auch deutlich günstiger.
Und eine feste Anzahl von Abgeordneten hat, die es vorher einfach so nicht gab. Also es variierte ja je nach Direktstimme, nach Erststimme, also Direktkandidaten und jetzt ist es wirklich größer, wird er nicht.
Okay, puh. Also Ellen, du siehst, wir hoffen, dass wir dir so ein paar Dinge mit an die Hand geben konnten und was dir vielleicht die Wahl am Sonntag erleichtern könnte. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann bitte her damit. Schreibt uns gerne eine E-Mail an berlincode@ard.de oder schickt uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 030 22 88 22 88. So, was sind denn jetzt eigentlich für euch die Erkenntnisse aus diesem Wahlkampf, auch wenn wir jetzt noch nicht wissen, wie er ausgeht?
Für mich ist eine Erkenntnis, dass ein kurzer Wahlkampf kein schlechter Wahlkampf sein muss. Im Gegenteil, ich finde, wir haben in kurzer Zeit wirklich die Parteien und die Kandidaten kennengelernt, Unterschiede kennengelernt. Eine zweite Erkenntnis aus meiner Sicht ist, dass selbst die krassesten Dinge, die in diesem Wahlkampf passieren, also gar nicht nur Donald Trump und was so auf der Welt los ist, sondern Anschläge, mehrere Anschläge in diesem Wahlkampf in Deutschland, wo ich oft gehört habe, dann das wird den Wahlkampf jetzt verändern. Es hat den Wahlkampf vielleicht verändert, aber es hat die Umfragen nicht verändert. Also bis auf wenige Ausnahmen, mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Aber die Umfragen, die da, wo die Parteien so stehen, das ist sehr, sehr statisch. Da hat sich eigentlich seit dem letzten Jahr, seit Ende des Jahres kaum was verändert.
Ich finde, es gab aber doch ein paar Überraschungen. Also die Linke ist definitiv eine Überraschung, wie sie da wirklich plötzlich ganz, also relativ sicher den Sprung ins Parlament schaffen wird. Das war ja lange wirklich nicht klar. Also da hat sich ja doch was getan. Ich finde es auch erstaunlich überraschend, wie schwach die Grünen dastehen. Also ich glaube, Robert Habeck war für viele doch erstmal, dachte man, ein Hoffnungsschimmer, Kanzlerkandidat, kann sich da nochmal was tun. Aber diese Euphorie, die es im letzten Wahlkampf noch mit Annalena Baerbock erstmal gab, wo man wirklich sich Chancen ausrechnen durfte, zumindest am Anfang, die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und da fand ich ihn auch zum Teil erstaunlich blass. Und das BSW, die hatten ja mal wirklich eine Zeit, wo man dachte, ja, also die kommen definitiv rein und Sarah Wagenknecht räumt da jetzt was ab. Und die, finde ich, sind jetzt, haben sich wirklich ins Abseits manövriert. Also es gab doch, man weiß es natürlich nicht, alles wissen wir erst am Sonntagabend beziehungsweise am Montag früh, aber es gab da doch ein paar Verschiebungen, ein paar Überraschungen.
Ja, aber wenn wir schon dabei sind, ist ja ganz spannend, ne? Du hast gerade die Grünen angesprochen, vielleicht können wir ja so eine Kurzanalyse mal machen. Warum stehen die Grünen so schlecht da mit Robert Habeck?
Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Natürlich ist Robert Habeck eng verbunden mit der Ampelregierung und als Wirtschaftsminister in einer Wirtschaftskrise auch unter besonderem Druck und steht auch besonders in der Kritik. Dann ist es so, dass die Grünen, glaube ich, auch verstanden haben, dass das grundsätzliche Potenzial, was sie erreichen könnten, deutlich geschrumpft ist. Also vor der letzten Wahl hätten sich deutlich, deutlich mehr Menschen vorstellen können, theoretisch zumindest die Grünen zu wählen. Und dieses Potenzial, das ist deutlich zurückgegangen. Und das heißt, die Grünen haben sich wieder oder bewegen sich wieder mehr in ihrem eigenen Milieu, was sozusagen die Stimmen dann auch angeht. Und natürlich ist auch, ja, sind auch die Stimmen gerade aus der CSU irgendwie eingesickert bei den Grünen. Also da wird ja so vehement ausgeschlossen, dass man mit den Grünen zusammen regiert. Und da ist, glaube ich, die Erkenntnis gewachsen, dass man womöglich, dass sich die Regierungszeit dem Ende neigt, dass man bald wieder auf der Oppositionsbank sitzt. Und das ist natürlich für ja, so einen Machtmenschen und für so jemanden, der so gerne regiert wie Robert Habeck, nicht gut. Und dementsprechend fand ich auch, dass er zuletzt häufiger mal wirklich irgendwie von der Rolle wirkte.
Das ist aber doch eigentlich ganz spannend, weil als das anfing, und wir erinnern uns noch an dieses Video, das er gemacht hat, ne, das mit im Hintergrund noch Musik von Herbert Grönemeyer, die er da nicht benutzen durfte, und mit diesem Armbändchen, wo da Hinweise aufkamen, Kanzlerkandidat und so weiter. Und da dachte man, wow, da kommt jetzt nochmal was ins Rollen, da kommt jetzt nochmal richtig Power dahinter, der startet jetzt nochmal richtig durch. Und irgendwie zündete das dann nicht. Also der Mann, der irgendwie auch mit Charme und Charisma immer versucht hat zu punkten, hat selbst in diesen Runden, wo er nah an den Bürgern war, wo im Publikum Menschen saßen, die Fragen gestellt haben, hat er nicht so, sage ich mal, enthusiastisch selber gewirkt. Und das finde ich doch sehr spannend. Also das eine ist natürlich die Grünen allgemein, wie sie nicht zünden, aber auch wie diese Person plötzlich nicht mehr so wirkt und müde wirkt, vielleicht auch müde vom politischen Betrieb, man weiß es nicht. Ja, und da einfach nicht mehr richtig durchdringt.
Ja, genau. Also den Eindruck hatte ich auch, dass er tatsächlich eher müde wirkte. Wenn wir auf Olaf Scholz gucken, Tom, ich habe es eingangs erwähnt, du hattest die Möglichkeit, nochmal mit ihm zu sprechen. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, Stand jetzt, dass die SPD die Wahl gewinnen wird. Und der Kanzler hat ja bis zum Schluss immer gesagt, das ist noch zu gewinnen. Was hat er dir gesagt, als du ihn getroffen hast? Glaubt er noch daran?
Nein, er glaubt nicht mehr dran. Und trotzdem ist Olaf Scholz, was das angeht, auf eine Art ein Phänomen, weil er völlig unbeeindruckt wirkt von dem, was passiert und auch von der, ja, kaum noch vorhandenen oder nicht mehr vorhandenen Chance, nochmal Kanzler zu werden. Meine persönliche Meinung ist, dass er das weiß, dass er das begriffen hat. Ich meine auch, dass das schon auch seit ein, zwei Wochen bei ihm eingesickert ist und dass er seitdem irgendwie auch ruhiger geworden ist. Olaf Scholz betont jetzt das, was ihm wichtig ist, das, was er aus seiner Sicht erreicht hat und das, was er noch vorhat mit dem Land und warum es wichtig ist, ja, Sozialdemokraten in der Regierung zu haben. Aber er hat akzeptiert, aus meiner Sicht, dass er das nicht mehr ist und dass sich seine lange und auch erfolgreiche politische Karriere jetzt dem Ende neigt.
Und was ich in dem Zusammenhang aber auch super spannend finde, ist, dass wir damit rechnen können, dass an diesem Wahlabend oder in den Tagen danach innerhalb der SPD, übrigens auch in der FDP, da wird sich elementar in den Parteien was verändern müssen, weil die Niederlage so groß ist. Also ich glaube nicht mehr, dass die irgendwie so abräumen, dass sie doch noch eine Überraschung hinkriegen. Und da wird es definitiv Umbrüche geben. Was ich auch deshalb so spannend finde, weil das ja irgendwie ein Wahlkampf war, der geprägt war von Leuten, die wir alle irgendwie schon kannten. Also da war auch wenig Neues irgendwie dabei. Und ich glaube, dass dann nach der Wahl, dass wir da noch wirklich Neues erleben werden. Und das wird wirklich sehr, sehr spannend.
Neue Namen lernen. Aber bevor wir gleich zur FDP kommen, nur einmal schon mal der Hinweis, das Interview von dir, Tom, das verlinken wir, das gibt es nämlich zu hören in der ARD-Audiothek, das Interview mit noch Kanzler Olaf Scholz. So, jetzt habe ich das angesprochen. Lissi, du hast die FDP begleitet, hast auch mit Christian Lindner gesprochen. Warum hat die so große Probleme?
Tatsächlich, ich glaube, das Dilemma fing an auch in der Ampelregierung, ne? Also sie waren eigentlich gefangen zwischen, ihr müsst radikaler für eure eigenen Ideale kämpfen und wieso seid ihr immer die Blockiererpartei, ne? Also in diesem Zwiespalt waren sie. Dann gelang der Ausstieg aus der Ampel nicht so, wie man sich das erhofft hat. Dann kam dieses D-Day-Papier raus mit Vokabular, das sehr fragwürdig war. Es kamen Falschinformationen, der Generalsekretär musste gehen. Also es passierten einfach nach und nach Dinge, die die Partei wirklich nicht haben gut aussehen lassen. Und immer mehr gerät auch Christian Lindner unter Druck. Und das ist ein Mann-Partei, auch wenn die Partei selbst immer wieder betont, wir haben gute andere Politiker, es geht nicht nur um Christian Lindner, doch es geht vorrangig um Christian Lindner, wir sehen es an den Plakaten, vorrangig ist er darauf zu sehen, mittlerweile ist auch ganz spannend, hat man zumindest bei ein paar Plakaten jetzt Herrn Kubicki mit drauf gesetzt, was vielleicht der letzte Versuch ist, noch Wähler zu überzeugen, die jetzt keine Lindner-Fans sind, aber vielleicht doch was mit einer Haut-drauf-Mentalität von Kubicki anfangen können, mit bisschen, sage ich mal, bürgernäheren, direkten, radikalen Aussagen. Aber also man hat da nicht mehr reingefunden. Also es ist wirklich, es ist seitdem auch nicht mehr aufwärts gegangen. Wenn man sich die Umfragen anschaut, sie sind nicht über diese 5% richtig drüber gekommen, außer jetzt in der einen oder anderen Umfrage so ganz knapp. Aber das ist ja, das heißt ja nichts. Ne? Das wäre ja was anderes, wenn die bei 7-8% wären, können wir sagen, die kommt sicher rein. Aber wenn bei einer Umfrage auf 5, was heißt das? Also die hat da wirklich zu kämpfen und ich bin mir auch sicher, dass es da Umbrüche geben wird nach dieser Wahl. Ich meine, Christian Lindner wird jetzt erstmal Vater und ich könnte mir vorstellen, dass er sich auf diese Rolle möglicherweise auch erstmal konzentrieren wird, wenn es nicht wieder heißt, die FDP ist in der Regierung und die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering.
Ganz geschickt, eine Elternzeit, erstmal ein Jahr.
Ja, kann man gut begründen, ne, warum man dann aussteigt.
Und das hat natürlich eine gewisse Tragik. Christian Lindner hat die Partei damals wieder in den Bundestag reingeführt. Ja, und führt sie jetzt vielleicht wieder raus. Also das ist schon auch, das als Drehbuch würde man es kaum glauben vielleicht.
Und Merz wird Kanzler, ist das ausgemacht? Was glaubt ihr?
Zu 99,5% würde ich sagen, ja.
Ja, mir fehlt auch die Fantasie, was noch passieren könnte. Es gibt so Gerüchte, aber wirklich auch in absoluten Nischen, wo die gespielt werden, dass vielleicht Rot-Rot-Grün irgendwie noch genügend Stimmen hat und dann am Ende Olaf Scholz Kanzler bleibt. Aber machen wir uns nichts vor. Mal abgesehen, wie fragwürdig das wäre, wenn da wirklich ja zwei Parteien stärker wären als die SPD, wie soll die SPD irgendwie begründen, nochmal eine Regierung anführen zu können? Also, dass Friedrich Merz Kanzler wird, ist wirklich sehr, sehr wahrscheinlich.
Und es ist doch auch wirklich bemerkenswert, dass das so ist in einem Land, das zunehmend gespalten ist, wo es immer wieder in letzter Zeit auch Parteigründungen oder Absplitterungen gab, dass das so eindeutig ist. Also, dass wir relativ mit relativer, ganz hoher Sicherheit sagen können, es wird Merz. Aber was dann dazu kommt, und das ist wiederum das andere Bemerkenswerte, das ist echt noch unsicher. Also es ist ja alles offen. Wird es schwarz-rot, wird es schwarz-grün, brauchen wir eine Dreierkoalition, schafft es die FDP doch? Also das ist wirklich, die Spitze ist klar, aber was danach kommt, ja.
Naja, und weil wir ja auch noch viele unschlüssige Wählerinnen und Wähler haben, ne? Das kommt ja auch noch hinzu, das wird ja vielleicht auch noch
auf
eine
jeden
Überraschung
Fall.
Sein. Also, angenommen, Merz gewinnt diese Wahl. Wann ist er denn dann eigentlich in der Lage, sozusagen auch loszulegen mit Regieren? Er ist ja quasi erstmal in so einer Art Machtvakuum und wir sehen ja um uns herum, gerät die Welt, ich sag's mal schön formuliert, ein wenig durcheinander, wenn wir in die USA gucken oder nach Russland und in die Ukraine. Also ab wann kann der quasi loslegen?
Also das Gute ist ja, wir sind nie führungslos. Also es gibt in Deutschland immer eine Regierung und auch der Bundestag ist immer sofort handlungsfähig und kann zusammenkommen, wenn es da eine Notsituation gibt. Die jetzige Regierung, die bleibt geschäftsführend im Amt, bis es eine neue Regierung gibt und die muss eben gebildet werden. Also da muss Merz Koalitionsverhandlungen führen. Der Bundestag wiederum, der hat eine konstituierende Sitzung ganz offiziell, wo also alle neuen Abgeordneten dann zusammenkommen im Bundestag. Das muss bis spätestens 25. März geschehen. Also das heißt, bis dahin, und die Zeit wird meistens auch wirklich ausgenutzt, bis dahin bleibt so diese Übergangsphase mit Einziehen und die ganzen Vorbereitungen.
Kannst du vielleicht noch einmal erklären, was ist eine konstituierende Sitzung?
Das ist die erste Sitzung, bei der alle neuen Abgeordneten, die gewählt wurden, im Bundestag zusammenkommen. Also sozusagen die Eröffnungszeremonie des neuen Bundestags. Genau, der Einschulungstag. Okay. Erst die Tag an der Uni.
Aber es gibt natürlich einen gewissen Handlungsdruck. Natürlich gibt es immer eine Regierung, die uns auch nach außen vertreten kann. Aber bei all dem, du hast es ja angesprochen, was in der Welt gerade los ist, gibt es natürlich die Not, Dinge jetzt zügig zu entscheiden und auch die Erwartungshaltung in der Bevölkerung, dass da jetzt auch, wenn gewählt wurde, relativ zügig was Neues beginnt. Es ist jetzt schon so, dass Friedrich Merz auch informiert wird als wahrscheinlicher neuer Kanzler über das, was jetzt wichtig ist. Olaf Scholz wird ihn sicherlich auch nach dem Sonntag enger einbinden. Olaf Scholz gilt, auch wenn einen das vielleicht überraschen mag, als guter Verlierer. Es ist eher in Deutschland eine gelernte Tradition, dass der Übergang der Macht von einem zum nächsten, dass das sehr offen läuft und sehr glatt läuft, dass es da dass da wirklich dann übergeben wird und dass man da miteinander spricht und so weiter. Das kann einen eigentlich ganz glücklich machen, wenn man sich anguckt, wie es in anderen Ländern, auch in Demokratien, teilweise sehr rumpelig läuft. Das wird bei uns in Deutschland aus meiner Sicht sehr glatt über die Bühne gehen.
Ja, Merz hat ja aber ja schon so ein bisschen angedeutet, dass es für ihn wichtig ist, dass es möglichst schnell geht, auch wegen der Entwicklung rund um die Ukraine. Kann das klappen?
Es gibt Hinweise aus der CDU, dass man das wirklich sehr, sehr ernst meint, dass es schnell gehen muss. Man hat da schon so eine Art Gruppe jetzt irgendwie benannt. Das sollen nur relativ wenige Leute sein, die dann da auf die anderen Parteien zugehen. Man hofft, in einem relativ kleinen Kreis sich wirklich erstmal auf die allerwichtigsten Dinge zu verständigen. Nicht 200 Seiten Koalitionsvertrag, wie wir das aus der Vergangenheit kennen, sondern wirklich sich in wesentlichen Punkten erstmal wirklich zu einigen, um dann auch starten zu können. Die Frage ist, ob das die möglichen Koalitionspartner so mittragen werden. Denn bei der SPD und auch bei den Grünen ist es ja durchaus häufiger so, dass man dann nochmal die Mitglieder befragt, die dann darüber abstimmen können, ob sie das jetzt gut finden mit der Koalition oder nicht. Und da bin ich so ein bisschen skeptisch, weil da schon einfach Friedrich Merz als ein schwieriger Typ wahrgenommen wird, der jetzt nicht unbedingt da große Sympathiebekundungen auslöst. Und das könnte nochmal hakelig werden. Aber es ist der feste Wille, mindestens mal der Union und ich glaube auch von allen, die Verantwortung tragen, das jetzt nicht unnötig in die Länge zu ziehen.
Ich glaube, mit Blick auf diesen Freitag, als wir im Bundestag erlebt haben, man hat versucht, noch irgendwie zusammenzufinden beim Migrationsgesetz. Da kamen doch alle nochmal zusammen, die ganzen Parteien, die ganzen Fraktionen der demokratischen Mitte und haben es nochmal versucht. Und irgendwie war die Stimmung, Mensch, das müssen die doch jetzt hinkriegen. Die müssen doch jetzt ein Zeichen setzen gegen die AfD, gegen ganz rechts, dass man das schafft. Und sie haben es nicht geschafft. Und sie haben sich danach im Bundestag wirklich verbal zerfleischt. Und das war für mich so ein Hinweis darauf, dass ich dachte, Mensch, da passiert was, von dem ich eigentlich dachte, dass jeder vernünftige Politiker das anders machen würde. Und das macht so ein bisschen, finde ich, Angst. Und ich hoffe, dass die verstanden haben, auch mit Blick darauf, was in den USA gerade passiert und wie wichtig es ist, dass wir vernünftig zusammenstehen, zusammenhalten, wie wichtig es auch für Europa ist, dass sowas bei den Koalitionsverhandlungen nicht nochmal passiert.
Ich glaube, dass halt ab Sonntag eine andere Logik greift und dass man das, was man nicht konnte, auch an diesem Freitag im Bundestag, dass man nicht zusammenkommen könnte, das ist aus meiner Sicht klar dem Wahlkampf geschuldet. Da sind wirklich einige auch so hoch auf den Baum geklettert, wo sie dann einfach nicht mehr runterkamen. Wenn du den einen Tag sagst, ich ziehe hier durch, no matter what, ich gucke nur geradeaus, dann ist es schwierig, einen Tag später oder ein paar Tage später irgendwie einen Kompromiss da einzuwilligen. Ich glaube, ab Sonntag liegen wirklich neue Karten auf dem Tisch. Dann ist der Wahlkampf vorbei, dann stehen die Ergebnisse fest, dann ist alles klar. Und dann kann man sich vielleicht wieder den Themen widmen, die wichtig sind.
Puh, hoffen wir das. Und ich habe noch zum Schluss eine allerletzte Frage. Die Zeit, bis ein neuer Kanzler gewählt wird, wer hat da bis dahin eigentlich das Sagen?
Das ist die Regierung, die jetzt noch im Amt ist, die wird auch geschäftsführend im Amt bleiben. Also wir werden dann kein Machtvakuum erleben. Aber natürlich wird oder ist auch jetzt schon Olaf Scholz eine Lame Duck, wenn es auch um internationale Verhandlungen geht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass es schnell geht, dass dann eine neue Regierung zustande kommt.
Aber auch Montag heißt der deutsche Bundeskanzler noch Olaf Scholz.
Mal gucken, ob es ihn noch freuen wird. Also wenn ihr jetzt vor der Bundestagswahl das Gefühl habt, boah, ich habe keine Lust mehr, über Politik zu reden, das reicht mir jetzt, mir glühen die Ohren, hätten wir hier einen Tipp, Telephobia, dieser eine Anruf. Das sind Geschichten aus dem Leben. Lea Utz hilft nämlich in jeder Folge einem Menschen bei einem Anruf, den er oder sie schon zu lange vor sich herschiebt. Ihr könnt dabei sein, wenn zum Beispiel Mario nach vielen Jahren das erste Mal wieder mit seiner Tochter spricht oder wenn Annette sich bei der Familie bedanken will, die sie 1989 bei der Flucht aus der DDR im Kofferraum mitgenommen hat. Hinter jedem dieser Anrufe steckt eine Geschichte und in die könnt ihr eintauchen. Die dritte Staffel Telephobia gibt es jetzt schon in der ARD Audiothek. Ältere Folgen auch überall sonst. Dann bleibt mir jetzt nur zu sagen, vielen, vielen Dank Lissy Kaufmann und Torben Ostermann für eure tollen Hintergrundinfos. Also ich glaube, wir können jetzt ganz entspannt in diese Bundestagswahl gehen, also als Wählerinnen und Wähler. Also vielen Dank, dass ihr heute da wart. Und dann hören wir uns wieder, wenn ihr wollt, in einer Sonderfolge Berlin Code direkt nach der Bundestagswahl. Die gibt es dann am Montagmorgen. Wie gesagt, wenn ihr eine Frage habt, dann könnt ihr sie uns gerne stellen, entweder per Mail an berlincode@ard.de oder schickt uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 030 22 88 22 88. Denkt dran, unseren Podcast zu abonnieren, erzählt jedem, wie gut er ist und hört uns gerne weiter. Und auch nochmal die Info, es gibt das Interview mit Torben und dem Bundeskanzler und mit Lissy und Christian Lindner in der ARD Audiothek. Verlinken wir euch aber gerne in den Shownotes. Also bis zum nächsten Mal.